Deutschlandfunk Interview.
Deutschland und Europa verstärken ab heute die Reisediplomatie in Sachen Ukraine-Krise kräftig. Bundeskanzler Scholz ist in Washington und trifft am Abend US-Präsident Biden. Außenministerin Baerbock, ich hab's gesagt, wird heute in Kiew erwartet. Der französische Präsident Macron dann in Moskau. Und der wird dann auf dem Rückweg gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Duda wiederum in Berlin erwartet. Und dann gibt es dann noch für Donnerstag ein Spitzentreffen in Berlin mit den baltischen Staaten. Wir ordnen das Ganze mal ein. Am Telefon ist Tobias Lindner von den Grünen. Er ist Staatsminister im Auswärtigen Amt. Guten Morgen, Herr Lindner.
Guten Morgen.
Bundeskanzler Scholz, wir haben es gerade gehört, brachte gestern eine mögliche Aufstockung von Bundeswehrkräften im Baltikum ins Gespräch, zum Beispiel in Litauen. Ziehen die Grünen da mit?
Also es ist ja seit längerem in der NATO eine Diskussion darüber und die Diskussion ist völlig berechtigt. Was heißt denn eigentlich die Aggression Russlands jetzt auch für unsere östlichen NATO-Bündnispartner? Und deswegen ist es, wie der Bundeskanzler sagt, es wird jetzt darüber nachgedacht, einzelne NATO-Einheiten zu verstärken, unter anderem eben auch die sogenannte Vorne-Präsenz in Litauen, an der Deutschland beteiligt ist. Da hatten wir schon immer schwankende Stärken unserer Kontingente und ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Tagen eine Entscheidung ansteht und es ist durchaus vorstellbar, dass Deutschland jetzt auch kurzfristig die Anzahl seiner Soldaten in Litauen dann auch erhöhen wird.
Rund 500 Bundeswehrsoldaten sind es ja, die im Rahmen einer von Deutschland geführten Kampfgruppe der NATO derzeit in Litauen stationiert sind. Wie hoch könnte diese Zahl dann werden?
Also eine genaue Zahl, das wäre jetzt Spekulation, aber Sie haben es ja zu Recht gesagt, im Moment reden wir über 500 Soldatinnen und Soldaten. Davon muss sich Russland nicht bedroht fühlen, aber es ist eine wichtige Rückversicherung für Litauen. Und wir hatten in der Vergangenheit teilweise schon Kontingentstärken von 900, von 1000, ohne jetzt spekulieren zu wollen. Aber man redet im Prinzip über solche Kontingentstärken, Pi mal Daumen.
Bislang war ja mit Russland vereinbart, solche Kampfgruppen in östlichen Regionen der NATO nur auf Zeit zu stationieren, rotierend. Wie passt dieses neue Vorgehen dazu?
Das ist ja genau das, was mit Russland vereinbart worden ist in der NATO-Russland-Grundakte von 1997, dass nämlich solange die Sicherheitslage unverändert ist, und ich glaube, darüber könnte man jetzt auch trefflich diskutieren, ob Russland tatsächlich die Sicherheitslage unverändert gelassen hat, aber solange sie so ist, keine Truppen von nennenswerter Präsenz, und da spricht man von Divisionen, also von Einheiten jenseits der 10.000 Soldatinnen und Soldaten, dauerhaft zu stationieren. Über was wir hier sprechen, sind im Moment 500 Soldaten. Vermutlich kann man dann über 1000, 1200 sprechen und die noch nicht mal dauerhaft. Also wenn Russland jetzt erzählen will, es fühlt sich dadurch bedroht, dann ist das Fake-Propaganda.
Aber ich verstehe Sie richtig, wenn es dazu kommt, diese Aufstockung in Litauen, dann werden die erstmal nicht rotieren, sondern da auch dauerhaft bleiben.
Nein, es wird immer rotiert. Es wird immer rotiert. Ist jetzt ja fast schon 5 Jahre in Litauen engagiert. Und die Rotation kommt daher, dass eine Bundeswehreinheit die Soldatinnen und Soldaten stellt und dann nach 6 Monaten etwa wieder zurück nach Deutschland verlegt, auch sein Gerät wieder mitnimmt und dann eine andere Einheit kommt. Also es ist keine Einheit der Bundeswehr, aber auch von keinem anderen NATO-Land dauerhaft in Litauen oder in einem anderen baltischen Staat stationiert.
So viel dazu. Dann schauen wir auf die Facette des Besuchs von Annalena Baerbock heute in Kiew. Die Ukraine wünscht sich ja von Deutschland Waffen zur Verteidigung gegen die Bedrohung durch Russland. Gestern Abend hat Bundeskanzler Scholz das in der ARD noch einmal abgelehnt. Was bleibt dann Außenministerin Baerbock heute überhaupt noch als Angebot für Kiew?
Ich glaube, der Besuch von Annalena Baerbock heute in Kiew, das ist ja der zweite innerhalb eines Monats, macht sehr deutlich, wo wir stehen, nämlich eng und solidarisch an der Seite der Ukraine. Und diese ganze Waffenlieferungsdebatte, die überstrahlt ja völlig, was Deutschland jetzt nicht nur für die Ukraine, auch für die osteuropäischen Partner tut, im Zivilen wie im Militärischen. Ich will jetzt einmal mal beim Thema Ukraine 2 Beispiele nennen. Die Ministerin wird die Kontaktlinie besuchen, also wird sich auch wirklich vor Ort die Situation angucken. Und es wird in diesen Tagen ein brandneues militärisches Feldlazarett, das Deutschland finanziert hat, zu 100% an die Ukraine übergeben werden. Ich könnte jetzt noch zahlreiche weitere Beispiele nennen. Sie haben eben das Beispiel Litauen genommen, wo wir ja bereit sind, uns gegebenenfalls stärker zu engagieren. Das alles zeigt, Deutschland ist militärisch nicht tatenlos.
Nun ist es auf der anderen Seite aber so, dass die Ukraine sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass sie da auf mehr hofft. Sie hat eine konkrete Liste mit dem Wunsch nach Waffensystemen übermittelt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, hat auch noch mal bekräftigt, wir brauchen modernste Waffen, Deutschland könne das liefern. Damit lassen Sie sie auflaufen, die Ukraine?
Also es ist Politik der Bundesregierung, es war Politik auch der Vorgängerregierungen, muss man dazu sagen, in Krisengebiete keine Waffen zu liefern. Und man muss jetzt in dieser Situation, glaube ich, auch mal realistisch auf die Situation draufschauen. Wenn wir uns das russische militärische Potenzial, das Russland im Grenzgebiet zusammengezogen hat, anschauen, dann wird man nicht durch Waffenlieferungen irgendwie in der Lage sein, Russland da ernsthaft aufhalten zu können. Sondern wenn wir Druck auf Moskau ausüben können, und daran arbeitet die Bundesregierung als größte Wirtschaftsnation in der Europäischen Union, wenn wir Druck auf Moskau ausüben können, dann dadurch, dass wir sehr deutlich machen, im Falle einer erneuten militärischen Invasion würde Herr Putin, würde Russland einen hohen ökonomischen, strategischen und politischen Preis dafür bezahlen müssen.
Kann man das eigentlich, das hören wir ja nun schon seit Tagen, mal etwas konkreter fassen? Was wäre der Preis?
Also man kann es konkreter fassen, aber wir wollen es bewusst nicht konkret fassen. Also über was wir ja hier sprechen, ist im Prinzip ökonomische Abschreckung. Und natürlich wäre es jetzt für Moskau ein einfaches, wenn die Europäische Union, wenn die Vereinigten Staaten quasi mit dem spitzen Stift exakt die roten Linien zeichnen würden, so nach dem Motto Russland, wenn ihr das macht, passiert genau jenes. Es wird diese Sanktion wird es geben, jene wird es vielleicht nicht geben, wenn man das macht. Dann gibt man Herrn Putin natürlich die beste Gelegenheit, darum herum zu navigieren. Deswegen diesen Satz, den Sie heute nicht zum ersten Mal gehört haben, das ist richtig. Aber klar ist, es liegen alle Optionen auf dem Tisch. Das ist, glaube ich, in den letzten Tagen auch in Bezug auf Nord Stream 2 nochmals sehr deutlich geworden.
Auf Nord Stream 2 kommen wir gleich noch zu sprechen. Schauen wir erst nochmal auf den Besuch der Bundesaußenministerin in Kiew. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, also ihrer Koalitionsfreundin, steht ukrainischen Forderungen nach Waffenlieferungen nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Sie habe aber kein Verständnis für, Zitat, stete verbale Entgleisungen seitens manch ukrainischer Stimmen uns gegenüber. Zitat Ende. Muss Annalena Baerbock auch solche Entgleisungen fürchten und haben Sie so etwas auch schon als Kritik anzumerken?
Also Frau Baerbock, glaube ich, fürchtet sich vor nichts. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist jetzt ja auch nicht meine Aufgabe, mir die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses zu kommentieren. Aber ich will es mal so formulieren. Diese ganze Debatte über Waffenlieferungen, wo Länder verschiedene Positionen haben, wo die Ukraine eine Position hat, wo nicht nur übrigens Deutschland in der Europäischen Union eine zurückhaltende Position hat, sondern auch andere Länder, wo wiederum andere auch schon in der Vergangenheit sich anders entschieden haben. Diese ganze Diskussion überschattet leider in der Öffentlichkeit das, was Deutschland, was aber auch andere europäische Staaten sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich tun, um solidarisch zur Ukraine zu stehen und was sie tun, um eine Eskalation zu vermeiden. Deswegen ist die Diskussion eigentlich so schädlich, weil da ein Bild gezeichnet wird, so nach dem Motto, solange ihr keine Waffen liefert, tut ihr ja gar nichts. Und das Gegenteil ist ehrlich gesagt der Fall.
CDU-Chef Merz hatte sich gestern in der Bild am Sonntag zumindest für eine gemeinsame europäische Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine ausgesprochen. Es sei zumindest für ihn denkbar, hier auch eine deutsche Rolle mitzusehen. Ist das ein denkbarer Weg?
Also was für Herrn Merz scheint ziemlich vieles denkbar zu sein. Vor zwei Wochen war er noch bereit, erstmal über Sanktionen nachzudenken und gewisse Dinge auszuschließen in der Öffentlichkeit. Nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, in der gegenwärtigen Situation reagiert Moskau auf eine Form von Druck. Und das ist Druck vor allem auf der ökonomischen Seite, auf der Sanktionsseite. Und jetzt muss es darum gehen, Europa und die Vereinigten Staaten da geschlossen zu halten und da ein schlagkräftiges Paket hinzubekommen.
Dann schauen wir noch auf das Stichwort Nord Stream 2. Die SPD, aber auch die Ampelkoalition insgesamt, muss sich in diesem Zusammenhang ja etwas vermehrter jetzt mit der Rolle von Altkanzler Gerhard Schröder auseinandersetzen. Neben dessen Kritik an der Ukraine und seiner bekannt engen Verbindung zur Erdgaspipeline wurde er am Freitag vom russischen Staatskonzern Gazprom für den Aufsichtsrat nominiert. Muss die Ampelkoalition hier nun Konsequenzen ziehen, zum Beispiel durch Entzug von Büro und Personal, wie es Altkanzlern als staatliche Amtsausstattung eigentlich zusteht?
Also es ist ehrlich gesagt bitter, schon fast tragisch, welche Rolle jetzt hier der Altkanzler nach seiner Amtszeit spielt, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch, der 7 Jahre Bundeskanzler war, jegliches politisches Gespür so vermissen lässt und gerade jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch erklärt, dass er in den Aufsichtsrat von Gazprom geht. Und es gibt natürlich die klare und unmissverständliche Haltung, dass der Altkanzler das Büro und die Arbeitsmittel, die ihm für seine Aufgaben als Altkanzler zur Verfügung gestellt werden, auch nur hierfür einsetzt.
Also sollte man ihm das entziehen?
Herr Schröder bekommt aus Steuergeldern bezahlt Büroräume, bekommt Arbeitskräfte für die Aufgaben, die er als Altkanzler hat, nicht für die Aufgaben, die er irgendwie privatwirtschaftlich wahrnimmt. Und ich hoffe, dass er sich darüber im Klaren ist, dass er diese Aufgabentrennung beibehalten sollte.
War das jetzt ein klares Ja für den Entzug?
Der Bundesrechnungshof hat sich ja in der Vergangenheit bereits Fälle angeguckt, nicht nur bei Altkanzlern, auch bei Altbundespräsidenten. Und ich hoffe, dass Herrn Schröder auch dieser Bericht bekannt ist.
Das war Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt von den Grünen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sprachen mit ihm über den Ausblick auf den Besuch sowohl in Kiew als auch in Washington von den Ministern bzw. dem Bundeskanzler. Vielen Dank.
Gerne.